Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute aus Johannes Kapitel 1, Vers 18. Wir lesen aber um des Zusammenhangs willen ab Johannes 1, Vers 1. Johannes Evangelium Kapitel 1, ab Vers 1. Die Predigt wird sich dann konzentrieren auf Vers 18. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott, eigentlich hin zu Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch, und es wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und nun das Wort, auf das wir uns heute konzentrieren wollen. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. An diesem zweiten Weihnachtsfeiertag stehen wir immer noch in den Tagen, in denen wir in besonderer Weise an das Kommen des Sohnes Gottes hinein in diese Welt denken. Aber es ist auch klar, dass diese Festzeit in wenigen Stunden zu Ende geht. Aber trotzdem, noch immer stehen wir im Geist an der Krippe von Bethlehem. Wir danken und wir preisen Gott, dass er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat. Ich sagte eben gerade, wir stehen im Geist noch immer an der Krippe von Bethlehem. Ich betone das. Denn real können wir das nicht mehr. Inzwischen ist Jesus Christus zu seinem Vater in den Himmel aufgefahren. Und für uns ist er jetzt nicht mehr zu sehen. Und eben gerade hörten wir es hier in Johannes Kapitel 1, Vers 18, die Aussage: Niemand hat Gott je gesehen. Also nicht nur Christus ist jetzt unsichtbar für uns, sondern auch Gott, der Vater. Mit anderen Worten, wir feiern das Christfest in einer zweifachen Unsichtbarkeit. Gott, der Vater, ist unsichtbar und aufgrund seiner Himmelfahrt ist Jesus Christus ebenfalls nicht mehr sichtbar. Ich möchte heute Morgen einmal den Finger auf diesen Punkt legen, dass wir Jesus Christus im Geist sehen, in der Krippe. Wir haben hier auch keine Krippe irgendwo aufgebaut. Es fand kein Krippenspiel statt oder ähnliches. Was heißt das eigentlich, dass wir Christus im Geist sehen? Und so verkündige ich Ihnen heute Morgen das Wort Gottes unter dem Thema der verborgene oder der unsichtbare Gott durch Jesus Christus erklärt. Wir wollen auf zwei Punkte achten. Der verborgene Gott und wir, was heißt das für uns? Und zweitens, Jesus Christus, der einzig wahre Erklärer des unsichtbaren Gottes. Kommen wir zu Punkt 1, der verborgene Gott und wir. Ja, wir hörten es eben gerade. Niemand hat Gott je gesehen, so schreibt Johannes. Und es gibt nicht wenige Zeitgenossen unter uns, die gehen in die Advents- und in die Weihnachtszeit mit sehr hohen Erwartungen, oder? Natürlich denken wir hier an die Kinder. Sie hoffen auf Geschenke. Aber dann sind da auch die Erwartungen von uns Erwachsenen. Erwartungen auf Harmonie, Frieden, Eintracht. Eintracht im Familienkreis, bloß keinen Streit in diesen Tagen. Vielleicht hat der eine oder der andere sogar irgendwie gehofft, in diesen Tagen Gott näher zu kommen, ihn zu spüren. Diese Sehnsucht mag ja auch ein wesentlicher Grund dafür sein, warum Leute, die sonst nie in die Kirche gehen, am Heiligen Abend unbedingt meinen, dorthin gehen zu sollen. Sie erklären, das gehört irgendwie zu Weihnachten dazu. Ich las vor etlichen Jahren einen Bericht, dessen Aussage war, dass statistisch gesehen es zu keiner Zeit so viele Familienstreitigkeiten gibt wie zur Weihnachtszeit. Ja. Ja, die Erwartungshaltungen sind hoch und die Familienmitglieder hocken in diesen Stunden eng beieinander und das kann Konflikte hervorrufen. Und dann gibt es auch nicht wenige Menschen, die haben gerade vor den Weihnachtstagen Angst. Sie haben die Furcht, dass ihre Erwartungen nicht erfüllt werden und sie dann rückblickend doch wieder, ziemlich ernüchtert sind. Aber auch wenn die erhaltenen Geschenke uns nicht enttäuscht haben, auch wenn es gestern und vorgestern nicht zu einem Zoff im Familienkreis kam, dann steht für jemanden, der sich das alles so anschaut, wie wir Weihnachten feiern, immer noch eine Frage im Raum. Haben wir nicht doch in den vergangenen Tagen unseren christlichen Glauben zumindest insofern verleugnet, vielleicht sogar der Lächerlichkeit preisgegeben, als wir uns eigentlich mehr hineinsteigerten in einen Rausch, anstatt dass wir uns das klar gemacht haben, bewusst gemacht haben, worum es im Christfest geht, dass wir nämlich im Geist an der Krippe zu Bethlehem stehen. Auf jeden Fall, wenn ich diese Frage einmal stelle und dann hier zur Einleitung des Johannesevangeliums komme, dann ist es doch geradezu erstaunlich, dass all diesen Erwartungen mit dieser einen Aussage, niemand hat Gott je gesehen, ein gehöriger Dämpfer versetzt wird, oder? Denn mitten in dem Bericht über das Kommen Christi, mitten hinein in die Schilderung des Kommens, des Logos, des Wortes Gottes in diese Finsternis, hören wir diesen Satz. Wirkt dieser Satz nicht erst einmal wie eine kalte Dusche? Niemand hat Gott je gesehen? Wir können sagen, ja, wir auch nicht. Wir können noch mehr hinzufügen. Wir hätten derartiges auch gar nicht erhoffen sollen. Und wenn man aus diesem Blickwinkel einmal über Johannes 1, Vers 18 nachdenkt, dann könnte man sogar auf den Gedanken kommen, Johannes habe es geahnt, dass einmal Menschen Weihnachten feiern werden und gerade in dieser Zeit, in diesen Tagen ersehnen, etwas von Gott zu erfühlen oder zu erfahren. Wenigstens für einige Stunden möchte man in eine harmonische Stimmung versetzt werden und auf diese Weise Ruhe finden für seine Seele. Als ich mich auf die Predigt vorbereitete, da musste ich denken, dieses Wort, das ist ein typisch biblisches Wort, oder? Es ist ein Wort ohne fromme Überspanntheit, ohne religiöse innere Wallungen, ohne Aufregung, ohne Exaltiertheit, ohne ein Tremolo in der Stimme. Dieses Wort, es ist so nüchtern, so wirklich. Es reißt uns heraus aus allen frommen, falschen Sehnsüchten nach einer besonderen religiösen Hochstimmung. Es versetzt uns auf den Boden der Tatsachen, wie wir zu sagen pflegen. Tatsachen? Okay, sprechen wir mal einen Augenblick über die Tatsachen oder über das, was uns als Tatsachen erscheint. Wie viele Menschen, vielleicht auch unter uns, waren am 24. Dezember nachmittags einfach nur froh, dass der ganze Trubel vorbei ist. Ich denke da an die Frau an der Kasse im Supermarkt, die der Chef verabschiedet hat mit frohe Festtage. Sie selbst dachte nur bei sich selbst, nur einfach nochmal Ruhe haben, abschalten. Nun ja, der Einzelhandel, so wird gemeldet, hat in diesem Jahr enorme finanzielle Einbußen erfahren, aber trotzdem, es war in den Advents- und Weihnachtstagen Stress. Und dem folgt dann auch gleich der weitere Gedanke. Behalte ich im nächsten Jahr meinen Arbeitsplatz? Wie geht's weiter mit der Impfpflicht? Tatsachen? Fragen, die uns bewegen. Oder da ist der Mann, der in Gießen durch den Seltersweg schlendert, sich das ganze Weihnachtsspektakel anschaut und bei sich selbst denkt, ach ja, das ist alles, weil die Christen glauben, dass Gottes Sohn gekommen ist. Und dann kommt bei ihm der Gedanke auf, naja, ich jedenfalls habe Gott noch nie gesehen. Also irgendwie bei allen der gleiche Eindruck, oder? Sowohl bei denen, die sich krampfhaft in eine weihnachtliche Stimmung hineinversetzen wollen, als auch bei denen, die überhaupt nichts mit Weihnachten anfangen können, auch bei denen, die im Leben, in ihrem Leben verzweifeln, vielleicht sogar zynisch und bitter geworden sind und sich selbst nur noch als Last wahrnehmen und die im Blick auf ihre Zukunft Angst haben, einfach nur Angst. Und all denen sagt das Wort Gottes heute Morgen: In einem Punkt hast du völlig recht. In einem Punkt. Ist nicht alles, aber in einem Punkt. Du hast Gott niemals gesehen. Weder vorgestern noch gestern. Aber ich füge gleich hinzu, Gott zu fühlen, ihn spüren zu wollen. Dafür war die Advents- und Weihnachtszeit niemals gedacht. Das Wort Gottes drängt uns keineswegs in eine emotionale Ecke im Sinn von: Stell dich nicht so an, du musst nur einmal eine andere Brille aufsetzen, du guckst nur verkehrt, mach einfach mit bei dem Weihnachtstrubel und bei dem Familienzusammensein. Dann kommt das schon mit der Stimmung und dann bekommst du eine Ahnung auch, ja, von Gott. Aber dies sagt das Wort Gottes keinem von uns. Keinem. Und darum sage ich es auch nicht, als euer Knecht. Und stattdessen sagt die Heilige Schrift, und zwar gerade am Christfest, sehr nüchtern, sehr unpoetisch: Niemand hat Gott gesehen. Und auf diese Weise reicht das Wort Gottes uns allen die Hand, also auch dem, der nicht so emotional veranlagt ist, auch dem, dem der ganze Weihnachtsrummel wie ein Rausch vorkommt. Mehr noch, das Wort Gottes reicht auch dem die Hand, der angefochten ist. Er reicht auch dem die Hand, die im Blick auf seine Zukunft angstvoll und von der Frage umgetrieben sind: Gott, was willst du eigentlich von mir? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Niemand hat Gott je gesehen. Ja, ihr Lieben, es gibt eine gigantische Kluft zwischen Gott und Mensch. Gott, er wohnt in einem unzugänglichen Licht, da niemand hinzukommen kann. So lesen wir es an anderer Stelle. Und wir Menschen, wir leben hier auf Erden und wir leben in geistlicher Finsternis, in geistlicher Umnachtung. Wir leben in einer Welt, in der die Völker in ihrem Untergang entgegentaumeln. Und wir leben in einer Zeit, so haben viele von uns den Eindruck, in der sich im Lauf der vergangenen 2 Jahre diese Finsternis noch einmal enorm verdichtet hat. Nein, niemand hat Gott je gesehen. Die Botschaft, dass niemand Gott gesehen hat, ist eine Botschaft, die wir nicht nur zu Weihnachten hören. Es ist interessanterweise eine Botschaft, die wir durch die gesamte Heilige Schrift hindurch vernehmen können. Ich war da bei Mose. Er bat Gott darum, doch die Herrlichkeit Gottes einmal schauen zu dürfen. Wenige Tage zuvor am Berg Sinai hatte Gott geboten: Macht euch kein Bild von mir, weder im Himmel noch auf Erden, noch von dem, was unterhalb der Erdoberfläche ist. Und wenige Tage danach machten sich bereits dieselben Leute ein goldenes Kalb oder ließen es sich machen von Aaron. Sie wollten ein Bild, etwas Greifbares, etwas Sichtbares, etwas mit Sinnen Wahrnehmbares. Sie begingen geistliche Hurerei damit. Fast könnte man sagen, Ehebruch in der Hochzeitsnacht. Als dies geschah, war Mose nicht beim Volk, Er war in der Gegenwart Gottes auf dem Berg Sinai. Dann kam Mose herab. Und als er sah, was los war, da zerschmetterte er die steinernen Tafeln, auf die Gott mit eigener Hand seine Ordnungen geschrieben hatte. Aber kurz darauf schrie dieser selbe Mose zu Gott: Herr, vernichte dieses Volk trotzdem nicht, trotzdem, was es angestellt hat. Und dann fügt er, nicht mit Großmacht, aber durchaus mit viel List, hinzu: Gott, lass mich doch einmal deine Herrlichkeit sehen. Zeig mir doch einmal, wer du bist. Und darauf erscheint ihm Gott als der gütige Gott. Er nennt sich der barmherzige Gott, der gnädige Gott, der, der langsam zum Zorn ist und voller Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt. Was sagt dieser clevere Mann damit? Er sagt: Herr, schau nicht auf dieses Volk, diese geistlichen Ehebrecher. Schau auf dich, auf dein Wesen. Und dann kannst du doch diese Gott- und gesetzlos Lebenden nicht vernichten, nicht wegen denen, sondern wegen dir. Denk doch einmal daran, wie du bist. Natürlich hatte Gott das durchschaut, aber es war trotzdem clever von Mose, oder? Aber bei derselben Gelegenheit sagt Gott dann auch dem Mose: Mein Angesicht. Direkt mich anzuschauen, Mose, kannst du nicht. Denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Denn Gottes Wesen ist nun einmal Heiligkeit. Und Gott ist durch und durch Licht. Darum zeigte sich Gott dem Mose sozusagen von hinten mit einer Hand über die Augen, verhüllt. Mose musste in eine Felsspalte treten und dort ließ Gott ihm seine Herrlichkeit, seine Güte vorüberziehen. Aber halten wir das auch fest: Kein Mensch kann leben, der Gott so sieht, wie er ist in seiner Heiligkeit. Das wussten die Menschen des alten Bundes, nicht? Als der Engel des Herrn den Eltern von Simson erschien, da überfiel seine Eltern, also Manoah und seine Frau, Furcht und Schrecken. Sie sagten: Wir müssen sicherlich sterben, weil wir Gott gesehen haben. Das war Manoah bewusst. Ja, dass Gott nicht vom Menschen sinnlich wahrnehmbar ist, das war den Menschen klar. Der Mensch müsste sofort vergehen. Und auch für uns gilt dasselbe. Auch wir vermögen Gott, der reinstes, lauterstes Licht ist und glutvollstes Feuer, nicht in seiner Unmittelbarkeit wahrzunehmen, ihn zu sehen oder gar zu fühlen oder zu spüren. Wir würden sofort vergehen. Seien wir also froh, dass niemand Gott gesehen hat, so wie er ist. Aber das heißt eben auch, es ist nicht nur ein Eindruck des modernen oder auch des postmodernen Zeitgenossen, dass man Gott nicht sehen kann. Es ist auch nicht nur eine Weisheit eines am Leben verbitterten Zynikers, dass man Gott nicht wahrnehmen kann. Es ist auch die Botschaft der Heiligen Schrift. Die Nichtchristen folgern aus dem Umstand, dass Gott nicht gesehen werden kann, sehr schnell, dass es ihn nicht gibt, dass er nicht existiert. Nun, das ist nicht unsere Folgerung. Aber halten wir mit dem Wort Gottes fest: Gott ist von uns nicht zu sehen. Niemand hat Gott je gesehen. Es gibt für niemanden von uns den ach so berühmten heißen Draht zu Gott. Auch nicht für den Mystiker. Auch nicht für den, der sich in seine esoterischen Träumereien hinein steigert, er wird dort immer nur verglühen. Auch nicht für den, der sich in religiöse Schwärmereien hineinzusteigern sucht. Auch nicht zu Weihnachten. Und übrigens, der Apostel Johannes schreibt das Gleiche noch einmal, und zwar in seinem ersten Brief. In 1. Johannes 4, Vers 12, da lesen wir Folgendes. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Und jetzt? Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Also auch hier im ersten Johannesbrief wird die Aussage, dass niemand Gott gesehen hat, ebenfalls mit der Botschaft verknüpft, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, und zwar aus Liebe. Und nimm dieses Wort einmal heute für dich. Niemand hat Gott je gesehen. Nimm dieses Wort einmal hinein in deine einsamen Stunden, in deine Nächte der Verzweiflung. Nimm das Wort, dass niemand Gott gesehen hat, auch einmal als ein Wort, das dir sagt, du bist nicht der Einzige, der Gott nicht wahrnimmt. Du bist nicht der Einzige, der sich manchmal so unsagbar fern von Gott fühlt. Ich bin überzeugt davon, dass der Aspekt, niemand hat Gott je gesehen, ein ganz wichtiger Aspekt gerade für die Tage des Christfestes ist. Dass wir nicht unsere Stimmung mit dem, was Gott getan hat, verwechseln. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Jesus Christus, der Erklärer des unsichtbaren Gottes. Sobald uns einmal klar ist, dass Gott unsichtbar ist, dass er verborgen ist, dann hören wir und dürfen hören, dass Gott in diese unsere Finsternis hineingekommen ist. Und zwar indem er seinen Sohn gesandt hat. Und dieser Sohn hat uns Gott erklärt. Dieser Sohn. Nein, Weihnachten ist nicht die Zeit, um Gott fühlen zu wollen. Es ist wirklich nicht die Zeit, Gott mit unseren Sinnen wahrnehmen zu wollen. Geht gar nicht. Aber es ist die Zeit, in besonderer Weise zu hören und zu glauben, dass Gott selbst uns Menschen erschienen ist, und zwar in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser Jesus Christus hat uns den Vater erklärt. In der Luther-Übersetzung ist dieses Wort übersetzt mit: der eingeborene Sohn hat uns Gott kundgetan. Ich halte diese Übersetzung nicht für glücklich. Denn bei dieser Übersetzung, also kundgetan, könnte man auf den Gedanken kommen, ist nicht unbedingt notwendig, aber man könnte auf den Gedanken kommen, niemand hat Gott jemals gesehen, also weiß niemand, ob es Gott gibt, ob er überhaupt existiert. Aber weil Christus gekommen ist, ist Gott uns dann erst durch Christus bekannt geworden. Das ist nicht gemeint. Vielmehr geht es darum, der Sohn hat den Vater erklärt. Der Sohn hat gezeigt, wie Gott der Vater ist. In der Schlachter 2000-Übersetzung, die wir vorhin gelesen haben, heißt es übersetzt, der eingeborene Sohn hat uns über ihn, also über Gott, Aufschluss gegeben. Das trifft schon besser den Sinn, was hier gemeint ist. Aber das Wort, das hier im Griechischen steht, das ist uns vielleicht sogar als Fremdwort bekannt. Davon ist nämlich das Fremdwort Exegese abgeleitet. Und dieses Wort meint Auslegung. Man kann also übersetzen, der Sohn hat den Vater ausgelegt. Oder Christus hat uns Gott erklärt. Christus hat uns Gott erschlossen. Genau dieses Erschließen des Vaters, das war der Auftrag des Sohnes, und zwar während seines gesamten Dienstes hier auf Erden, bis hin zum Kreuz, bis hin zu seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt. Als Christus in die Finsternis dieser Welt kam, da ging es nicht um eine Art Gottesbeweis. Nicht der Sinn der Aussage ist nicht, niemand hat Gott jemals gesehen, aber der Herr Jesus zeigte dann, dass es Gott doch gibt. Vielmehr hat Jesus Christus durch sein Kommen, durch sein Verkündigen und durch seine Taten erklärt, ausgelegt, erschlossen, wer Gott in seinem Wesen ist. Mit jeder Faser seines Wesens hat Jesus Christus uns gezeigt, wer Gott ist. Während seines gesamten irdischen Lebensweges, angefangen von seiner Geburt in der Karawanserei in Bethlehem und dann während des Umherziehens in Galiläa und Judäa und dann durch seine Leiden, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung, zeigt er uns, wer Gott der Vater ist, wer der Gott ist, den an sich niemand gesehen hat. Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber wenn du Jesus Christus siehst, dann siehst du den Vater. Das war die Botschaft unseres Heilandes an Philippus. Philippus, so lange bin ich bei euch. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Das darfst du an diesem Christfest auch wissen. Das Kommen Christi hinein in diese Welt, das hat den Zweck, dass wir Gott, den Vater in Christus sehen. Der Sohn Gottes kam nicht, um dich oder mich in eine emotionale Hochstimmung zu versetzen. Er kam, damit du erkennst, was das Wesen dessen ist, der den Menschen an sich unsichtbar ist. Und das ist gut so. Denn noch einmal, wenn wir Gott so sehen würden, wie er ist, in seiner Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit, dann würden wir auf der Stelle verglühen. Wenn wir den Gott, der von unserer Finsternis so unermesslich getrennt ist, auch von unserem erbärmlichen Egoismus. Ihr Lieben, wir müssten schlagartig vergehen. Christus kam verhüllt in diese Welt. Das Wort wurde Fleisch, damit wir erfassen, wer Gott wirklich ist. Gott ist Geist, ja, also unsichtbar. Gott ist Licht, ohne den Hauch einer Finsternis, schreibt Johannes im ersten Johannesbrief. Und Gott ist Liebe. Hörst du Liebe? Das heißt ganz und gar und restlos für dich da in Christus. Nicht Gottes Liebe ist nicht einfach eine moralische Eigenschaft neben anderen, sondern sie ist sein Wesen. Sie gehört unabänderlich zu Gott, ähnlich wie es zum Wesen des Feuers gehört, dass es brennt. Ein nicht brennendes Feuer gibt es nicht. Und genau wie Jesus den Menschen erklärte, wer Gott ist, wer Gott für uns ist, ist dies auch dann die Aufgabe des Wortverkündigers. Heute, wo Jesus Christus auch in den Himmel gefahren ist. Es ist nicht seine Aufgabe, irgendetwas zu erfinden oder etwas zu beweisen, sondern seine Aufgabe besteht schlicht darin, in tiefem Respekt vor der Offenbarung Gottes, Gottes heiliges Wort auszulegen, zu erschließen. Also den Menschen rüberzubringen. Und insofern ist jeder Prediger ein Brückenbauer zwischen einerseits Gott und seinem heiligen Wort und andererseits dem Hörer, damit dieser aus dem, was geschrieben steht, Christus und Gott ausgelegt und erklärt bekommt. Das ist der Grund, warum wir bis zum heutigen Tag die Begebenheiten von der Sünderin verkündet bekommen, also von der Frau, der Jesus sich zuwendet, die ihre Sünden vergibt, ihre vielen Sünden, sagt Jesus. Darum predigen wir bis zum heutigen Tag die Geschichte vom Zöllner Zachäus, in dessen Haus Jesus einkehren muss, sagt er. Warum? Um diesem Haus Heil widerfahren zu lassen. Darum sprechen wir auch heute noch von dem ungläubigen Petrus, dem der Herr in letzter Sekunde im Sturm auf dem See Genezareth unter die Arme greift, sodass er nicht in den aufgewühlten Wogen versinkt. Denn an all diesen Geschichten und an noch viel, viel mehr lernst du, wer Gott ist. In diesen Begebenheiten von Jesus wird uns Gott ausgelegt, erklärt. Und so erkennst du durch und in Christus den unsichtbaren Gott. In Johannes 1, Vers 18 wird der Sohn Gottes im Blick auf diese Auslegungs- bzw. Erklärungsaufgabe in einer zweifachen Weise charakterisiert. Und beide Schilderungen sagen eigentlich nichts Neues, aber sie unterstreichen das, wer Jesus ist und wie er Gott auslegte. Nicht zum einen bezeichnet der Evangelist Johannes Jesus hier als den eingeborenen Sohn. Eigentlich steht hier einzig geborenen Sohn oder einzig gezeugten Sohn. Aus dem Zusammenhang geht hervor, dass es bei diesem Ausdruck um die Beziehung vom Vater zum Sohn geht. Der Ausdruck eingeborener oder einzig geborener Sohn bringt nämlich auf den Punkt, dass Gott der Vater sich in seinem Sohn Jesus Christus erklärt hat, dass Gott sich in Christus ausgesprochen hat. Und zwar so, dass es außerhalb von Jesus Christus niemand anderen gibt, in dem Gott sich selbst ausgedrückt hat. Außerhalb von Jesus Christus gibt es keine wirkliche Gotteserkenntnis. Ausschließlich der Herr Jesus konnte mit dem Anspruch auftreten: Schau auf mich, dann weißt du, wer Gott ist. Dann siehst du Gott in seinem Wesen. Der Begriff einzig geborener Sohn besagt also, dass der Herr Jesus Christus in einer unvergleichlichen Beziehung zu Gott stand und steht. Bevor ich gleich noch einmal darauf zurückkomme, Zunächst noch einmal die zweite Kennzeichnung des Sohnes in diesem Vers. In der Schlachter 2000 Übersetzung heißt es: der Sohn, der im Schoß des Vaters ist. Diese Übersetzung ist sprachlich möglich. Aber ich frage mich immer, was soll eigentlich der normale Bibelleser sich darunter vorstellen? Der Sohn, der im Schoß des Vaters ist. Im Schoß. Das Wort, das hier mit Schoß übersetzt ist, ist das gleiche Wort, das wir noch einmal im Johannesevangelium finden, und zwar in Johannes 13. Dort wird uns von dem Abend berichtet, als Jesus das Abendmahl einsetzte und seinen Jüngern die Füße wusch. Ich denke, es ist bekannt, dieser Abend. Es war der Abend unmittelbar vor seiner Kreuzigung. Und wir lesen dort über den Jünger, den Jesus liebte, das Folgende in Johannes 13, Vers 23. Ich zitiere: einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu. Und wenn ihr in die Fußnote der Schlachter 2000 Übersetzung schaut, steht da: eigentlich lagerte sich an der Brust Jesu. Was ist damit gemeint? Nun, um zu verstehen, was hier berichtet wird, müssen wir ganz einfach wissen, dass man zur damaligen Zeit nicht wie wir heute zum Essen an einem Tisch sitzen, sondern dass man sich an einem relativ niedrigen Tisch halb hoch herum legte. Man hatte keine Stühle damals, sondern man lag auf der Seite ausgestreckt auf dem Fußboden oder auf einem Kissen. Was hier also gesagt wird, ist Folgendes: Johannes stützte sich beim Essen auf seinen Arm und er lag auf dieser Weise ganz nahe bei Jesus als seinem Nachbarn. Und das griechische Wort, das hier steht für an der Seite Jesu oder an der Brust Jesu, das bringt die Nähe und damit auch die Vertrautheit zu Jesus zum Ausdruck. Wenn Jesus sprach, wandte er sich natürlich öfters an alle. Aber gewöhnlich sprach er mit seinen unmittelbaren Nachbarn. Und das war beim letzten Abendmahl Johannes. Er lag an der Seite Jesu. Und genau dieses gleiche Wort, das wir hier in Johannes 13 lesen, das finden wir, das steht eben auch hier in Johannes 1, Vers 18 und es ist hier übersetzt mit im Schoß des Vaters. Noch einmal, das ist sprachlich durchaus möglich. Das griechische Wort hat unterschiedliche Bedeutungen. Es ist nicht falsch übersetzt. Aber es geht hier eben nicht um Schoß oder sonst was, sondern es geht hier um die außerordentlich vertraute Beziehung zwischen dem Vater und seinem Sohn. Es geht um die enge Nähe zwischen dem Vater und dem Sohn. Und dann noch etwas Übersetzungsmäßiges. Wir lesen hier, dass der Sohn im Schoß des Vaters ist. Auch das ist irreführend, denn diese Formulierung ruft das Bild eines geschlossenen Kreises, einer geschlossenen Beziehung zwischen Vater und Sohn auf. So als wäre der Sohn irgendwie vom Vater völlig eingeschlossen. Aber im Griechischen steht hier ein Wort, das nicht einen Ort angibt, also wo der Sohn sich befindet, sondern eine Richtung, wohin er ausgerichtet ist, wohin er orientiert ist. Und damit wird deutlich, was uns hier gesagt werden soll. Der Sohn, der als der einzig Geborene bezeugt wird, in dem der Vater sich völlig erklärt hat, es ist der Sohn, der in einer unvorstellbar engen Vertrautheit zum Vater stand und steht und der immerfort hingewandt ist zu seinem himmlischen Vater im Rahmen der Dreieinigkeit. Johannes sagt also, der Sohn Gottes hat den Vater aus erster Hand erklärt. Denn als Christus predigte, als er handelte, da waren seine Augen gleichsam immerfort auf den Vater gerichtet. Und wenn wir dies verstanden haben aus Johannes 1, Vers 18, dann ist es geradezu überraschend, dass derselbe Ausdruck dieser engen, vertrauten Beziehung später im Evangelium zurückkehrt und auf Johannes, den Schreiber dieses Evangeliums, bezogen wird. Was heißt das? Nun, Johannes ist als Apostel ein Beauftragter an die Gesamtkirche Gottes. Und darum haben wir seine Schriften ja auch im Neuen Testament. Und unter anderem durch diesen Apostel haben wir, so sagt es Johannes einmal im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn. Denn auch die Christen haben heute keine unmittelbare Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, oder auch mit Gott, dem Sohn. Nicht, das würde in die Richtung von Esoterik gehen oder von Mystik oder irgendeiner charismatischen Strömung. Und wenn der Mensch diesen Weg beschreitet, dann gerät er in den Sog anderer Mächte und er verglüht, er verbrennt. Wir haben einzig und allein Gemeinschaft mit dem Vater, und nachdem der Christus, der Sohn, zum Vater aufgefahren ist, auch zum Sohn, durch das von den Aposteln verkündete Wort. Wem das nicht klar ist, dem empfehle ich noch einmal, 1. Johannes Kapitel 1 zu lesen, also das erste Kapitel des 1. Johannesbriefes. Damit ist auch klar, was es heißt, im Geist an der Krippe von Bethlehem zu stehen. Das war ja unsere Ausgangsfrage. Es meint, auf das Wort Gottes zu hören. Es meint, sich vom Wort Gottes bestimmen zu lassen. Und auch die auf Christus ausgerichtete Gemeinde verkündet heute der Welt diesen Gott und diesen Christus. Und diesem Auftrag kommt auch sie, nicht in einer fernen, unpersönlichen oder distanzierten Weise nach, sondern sie verkündet den Christus, den sie kennt aus der Innigkeit der Gemeinschaft, die wir haben durch den Heiligen Geist und durch das Wort Gottes. Und nur so werden wir missionarisch aktiv. Ich erinnere noch einmal an die Predigt am 24. hier. Christus kam, um uns Gott, den Vater, zu erklären, den unsichtbaren Gott zu zeigen. Christus ist der, der in vollkommenem Einssein mit dem Vater war und ist und der voll und ganz auf Gott, den Vater, ausgerichtet ist. Jesus Christus ist der, der uns als einziger den Vater ausgelegt hat. Wenn wir das so sagen, dann kann ich mir vorstellen, dass der eine oder der andere einwendet, das ist aber sehr einseitig. Das ist eine sehr starke Verengung, wenn wir so ausschließlich das Kennen Gottes, also wer Gott wirklich ist, von Christus und seinem Kommen abhängig machen. Ist Gott nicht auch in anderen Religionen anwesend? Da wird doch auch von Gott gesprochen. Nicht bekanntlich gibt es nicht wenige Evangelikale, die sogar der Meinung sind, dass Allah und der Gott der Bibel der gleiche Gott seien. Wenn wir Johannes 1, Vers 18 wirklich verstanden haben, dann kann die Antwort darauf nur lauten, alle Kenntnis Gottes, ausnahmslos alle, läuft über Christus. Niemand sonst hat Gott je gesehen. Niemand. Also auch nicht zum Beispiel Mohammed. Niemand hat Gott je gesehen außer Christus. Außer dem, der in einer unvorstellbar engen Beziehung zum Vater lebt und der auf Gott, den Vater, total ausgerichtet war und ist. Er ist der Einzige, der Gott gesehen hat. Aber trotzdem, so könnte man dem immer noch entgegenhalten, lassen wir einmal die anderen Religionen beiseite. Gott hat sich doch auch bereits vor dem Kommen Christi geoffenbart. Niemand hat Gott je gesehen? Wirklich nicht? Gott hat sich doch geoffenbart einem Abraham, einem Isaak, einem Jakob, einem David. Die Propheten werden doch sogar Seher genannt. Denken wir etwa an die Tempelvision Jesajas in Jesaja Kapitel 6. Oder nehmen wir die Aussage, die unmittelbar vor unserem Vers in Vers 17 steht. Da ist von Mose die Rede. Heißt es nicht über Mose, dass dieser Mann Gottes Gott von Angesicht zu Angesicht sah? Mose, der Mann, durch den Gott sein Gesetz gab, durch den Gott sich also ebenfalls geoffenbart hat, ist im Licht solcher biblischen Berichte die Aussage aus Johannes 1,18 nicht doch recht einseitig, überzogen? Niemand hat Gott je gesehen, wirklich? Als Mose damals Gott den Herrn am Sinai bat, zeige mir deine Herrlichkeit. Okay, es war nicht Gottes Angesicht, das Mose sah, aber er sah immerhin, so heißt es, die Gestalt Gottes. Das kann man doch nicht einfach abtun mit dem Satz, niemand hat Gott jemals gesehen, oder wie verhält sich das, wie ist das? Ihr Lieben, es ist gut in diesem Zusammenhang an ein anderes Wort aus dem Johannesevangelium zu erinnern. Und da sagt Jesus, alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, und die Schafe haben nicht auf sie gehört. Wie meint der Herr das? Alle? Nur Diebe und Räuber? Nicht auch hier könnte man doch einwenden, es sind doch viele vor Jesus gekommen, die nicht Diebe und Räuber waren und auf die Schafe mit Freuden gehört haben. Denken wir an Mose. Naja, nicht immer, gut. Aber David, Hiskia, Josia, das waren doch gottesfürchtige Männer. Hat Johannes diese Leute also vergessen? Nein, hat er nicht. Es geht dem Heiligen Geist hier in Johannes 1, Vers 18 um etwas anderes. Und vermutlich würde Johannes auf die Frage, wie sich das mit den anderen, eben zitierten Männern verhält, folgendermaßen antworten. Wenn man alles auf die Goldwaage legt, wenn man strikt die Normen anlegt, die für einen Hirten über das Volk Gottes gelten, wenn man konsequent einen Hirten beschreiben sollte, der im Dienst Gottes steht, dann wird man sagen müssen, alle anderen außer Jesus waren und sind nur Diebe und Räuber. Bei allen diesen Männern gab und gibt es nämlich immer wieder Lebenssituationen, in denen sie sich als wahre Hirten erweisen sollten, aber ihre Berufung vergaßen und verleugneten. Sie verleugneten ihren Auftrag. Sie spielten sich selbst in den Vordergrund. Da war Mose. Er schlug auf den Felsen. Obwohl Gott ausdrücklich gesagt hatte, du sollst zu dem Felsen sprechen. Deswegen wurde ihm verwehrt, in das gelobte Land zu gehen. Oder da war David. Er fasste den Plan, das Volk zählen zu lassen. Und wegen dieses Größenwahns Davids kamen viele im Volk Gottes um.
bei solchen Gelegenheiten. Da wird offenbar, was in uns Männern von Hirten von Natur aus steckt. Nämlich, dass auch wir Räuber und Diebe am Volk Gottes waren und sind. Alle. Außer Jesus. Und übrigens, diese Männer verwiesen in ihren besten Stunden auf Christus. Ja? Mose sagte einmal, ihn höret. Da wird ein Prophet einmal kommen, größer als ich, und auf ihn hört in 5. Mose 18. Also unmittelbar, bevor sie in das Land Kanaan hineingingen. Sie wussten das alle. Gerade die Größten. Wie erbärmlich ihr Dienst ist. Jesus ist tatsächlich der Erste und der einzige Hirte, der von sich sagen darf, ich bin der gute Hirte. Und angesichts dieses guten Hirten sind alle anderen Diebe und Räuber. Und angesichts dieses Erklärers des Vaters, angesichts des ungetrübten Hirteseins dieses Erklärers Gottes des Vaters, ja, es ist der einzig geborene Sohn, der den Vater wirklich sichtbar macht. Und darum gilt auch, wenn du Jesus zurückweist, dann behältst du nichts, faktisch nichts, in der Heiligen Schrift übrig. Dann werden Mose, David und alle Propheten wertlos. Mit ihm, mit Christus, steht und fällt die gesamte Heilige Schrift. Und dann gilt auch das Umgekehrte. Nimmst du Jesus Christus an, klammerst du dich an ihn als den einzigen Ausleger, als den einzigen Erklärer des Vaters, dann erblickst du neben dem Sohn als der Sonne, Christus, auch den Mond, Mose, und auch die Sterne, die Propheten. Und übrigens sagt Jesus das einmal selbst, in Johannes 5. Wenn ihr mir glauben würdet, sagt er den Juden, dann würdet ihr auch Mose glauben. Was für eine Ehre für Mose, oder? Im Licht von Christus. Der Beginn unseres Glaubens aber, ihr Lieben, die Grundlage unseres Glaubens ist bestimmt durch Jesus Christus. Ja, er allein hat den Vater erklärt, ausgelegt, gezeigt, wie er ist. Und darum schau auf Christus, dem Licht der Welt, von dem aus wir dann auch die anderen, die weiteren Lampen in der Bibel leuchten sehen. Ich komme nochmal zurück zu dem, was wir zu Beginn sagten über den ungläubigen Zweifler, über den, der bei der Weihnachtsstimmung im Kreis seiner Familie, naja, vielleicht äußerlich mitmacht, der will ja kein Spielverderber sein, aber für sich selbst nicht so wirklich viel damit anfangen kann. Kommen wir noch einmal zurück auf die Erwartungen, die viele mit Weihnachten verbinden und auch auf die Enttäuschungen und nicht zuletzt auf unsere Zukunftsängste. Ihr Furchtsamen, ihr Verzweifelten, ihr, die ihr euch vielleicht gerade in diesen Tagen am liebsten verkriechen würdet, euch in Tränen auflösen würdet, angesichts eurer nicht erfüllten Lebenserwartungen, angesichts auch der Enttäuschungen und der Demütigungen, die ihr im vergangenen Jahr von diesem oder jenem Menschen erfahren habt, angesichts der Kaputtheit eures Lebens, angesichts der Einsamkeit, die man möglicherweise gerade in den Weihnachtstagen am deutlichsten wahrnimmt. All denen sagt Gott der Herr in Christus aus seinem wunderbaren Evangelium: Schau jetzt einmal weg von deinen Nöten, von deinen Verzweiflungen, auch von deinen Gefühlen und von deinen Stimmungen. Denn Christus kam nicht, um uns aus unseren Niedrigstimmungen zu holen. Er kam auch nicht, um uns in irgendwelche Pseudo-Hochstimmungen zu versetzen. Vielmehr kam er, dass du endlich einmal wegschaust von dir selbst auf den, der aus der Einheit mit dem Vater zu uns kam, um uns Gott auszulegen. So, wie wir es im Evangelium von Jesus Christus überliefert bekommen haben. Amen.